Ja, ich darf euch allen ganz herzlichen guten Morgen wünschen. Ich bin froh, heute bei euch sein zu dürfen. Bin auch froh, dass mit der Anreise alles ganz gut geklappt hat heute Morgen. Ja, mein Name ist Tim Schöler, das habt ihr schon gehört. Und ich bin ja Praktikumsleiter an der Bibelschule in Breckerfeld. Deshalb hatte ich viel Kontakt mit dem Reinhard Gremlich wegen dem Praktikum von der Sanja. Und darüber ist so die Einladung entstanden, dass ich heute hier bei euch sein darf. Und neben meiner Tätigkeit als Praktikumsleiter bin ich auch als Dogmatiklehrer bei uns in der Bibelschule angestellt und bin froh, ja, den Schülern etwas weitergeben zu dürfen aus dem Wort Gottes. Und da ja, gemeinsam mit meiner Frau Jordana so unseren Platz ausfüllen zu dürfen. Wenn ihr meine Frau mal sehen wollt, die habe ich heute nicht mitgebracht, weil wir haben auch noch drei Kinder, drei Söhne zwischen 8 und 3 Jahren. Und die wollte ich heute Morgen ungern um 6 Uhr aus dem Bett holen, damit wir rechtzeitig in Hannover sind. Aber ich habe sie als Bild mitgebracht, die Gebetskarte von uns, die liegt da hinten. Da ist auch ein Ständer mit Zeitschriften drin. Also wenn ihr euch ein bisschen informieren wollt, was ist das Bibelcenter Breckerfeld eigentlich? Also wir sind im Kern eine 3-jährige Bibelschule, wo eben junge Menschen und auch jung gebliebene Menschen zu uns kommen, um sich ausbilden zu lassen für den Dienst in Gemeinde oder Mission. Das ist so unser ja, Schwerpunkt. Aber wir haben auch Angebote, das eben berufsbegleitendes Bibelstudium. Und wenn ihr von Hannover nach Breckerfeld fahren wollt, 2,5 Stunden ist schon eine kleine Strecke. Ihr könnt es ein bisschen kürzer haben. Wir haben ein Wochenendbibelschulprogramm. Das ist so 4-mal im Jahr. Und ein Standort ist eben in Wienhausen, in den Räumlichkeiten von der Brüderhand. Ich glaube, die ist auch so ein bisschen bekannt hier schon. Also da sind wir 4-mal im Jahr. Das nächste Mal wäre der 1. Mai. Da soll es dann um die kleinen Propheten gehen. Also wenn ihr euch da informieren wollt, dann nehmt den kleinen Flyer mit. Da geht es um die Wochenendbibelschule. Oder nehmt auch gerne die Aktuell mit. Das ist unsere Zeitschrift. Die erscheint 4-mal im Jahr mit in der Regel, denke ich doch, spannenden Beiträgen da drin. Da kriegt ihr auch so ein bisschen Einblick, was ist eigentlich das Bibelcenter. Also nehmt da gerne Gebrauch von. Der Zeitschriftenständer darf gerne leer werden. Genau. Ich würde noch einmal kurz beten. Könnt dazu sitzen bleiben und Gott um seinen Segen bitten. Ja, lieber Vater, hab Dank, dass du uns dich offenbarst in deinem Wort und dass du darin zu uns sprichst, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du jetzt wirksam bist durch deinen Heiligen Geist, dass du uns dein Wort aufschließt und dass wir hören und lernen dürfen und dass das, was wir hören, ja, auf offene Ohren stößt, dass wir es verstehen können. Aber Herr, schenk auch, dass es ins Herz rutscht, dass unser Leben und unser Charakter durch verändert wird und lass es auch ja, unser Tun, unser Denken, unser Reden bestimmen. Und so möchten wir dich bitten, Herr, segne du im Hören und auch im Reden. Amen. Ja, ihr habt gehört, ich habe 3 Söhne. Die beiden Ältesten oder Älteren, ja, sind 8 und 6 Jahre alt. Mit denen fahre ich gerne Fahrrad, fahren gerne Mountainbike. Und auch wenn die Strecken, die wir jetzt fahren, noch nicht so urig lang sind, aber wir haben eine Menge Spaß dabei. Und bei uns im Sauerland oder im Westerwald, wo meine Eltern herkommen und auch wohnen, da gibt es viele schöne Strecken durch die Wälder. Ja, da kann man richtig schöne Strecken fahren. Das Problem ist, es geht viel bergauf und bergab. Wobei bergab ja nicht so das Problem ist. Es ist eine coole Abfahrt, aber wir haben früh gelernt, meine Jungs haben auch früh gelernt, wenn man eine coole Abfahrt haben will, dann muss man entweder vorher oder nachher diesen Berg auch hochfahren. Und ihr könnt euch vorstellen, im Alter, da kommt man auch schnell so an den Punkt, wo man die Lust verliert, wenn man so ein längerer Anstieg da ist. Ja, dann werden die Beine langsam schwer. Und wenn ich merke, so, wir kommen an diesen Punkt, wo die Motivation so langsam verschwinden geht und der Erste schon sagt, ich steige ab, ich habe keine Lust mehr, dann versuche ich, die zu motivieren. Ja, und ich denke, die Kinder haben, die kennen diese typischen Motivationssprüche, ich kann das Ziel schon sehen. Ja, ich sehe schon so das Ende von dem Anstieg, es ist nicht mehr weit, noch kurz durchbeißen, dann haben wir es geschafft. Oder ich sehe schon das Ziel von der Tour, da wartet dann leckeres Eis auf uns oder es gibt Keks oder warmen Kakao oder was auch immer. Dann merkt man so, dass das motiviert. Ja, dann werden nochmal so Kräfte geweckt. Und es ist einfach so bei Kleinen, wie auch bei uns Großen, dass wenn wir den Erfolg sehen können oder das Ziel sehen können, dann fällt es uns leichter, loszugehen. Es fällt uns leichter, durchzuhalten, wenn es auch mal schwierig ist. Und es hilft uns, ans Ziel zu kommen. Das ist einfach so bei uns Menschen. Ja. Kommen da so Piratenfilme oder so Seefahrerfilme in den Sinn, die sind dann auch wochenlang auf dem Meer und sehen nur Wasser ringsumher. Und irgendwann kommt dieser Ausruf, Land in Sicht. Ja, man sieht vielleicht die ersten Berge oder die Küste, es wird etwas sichtbar. Und auch wenn wir an unsere Sprichwörter denken, ja, wenn wir eine lange, schwierige Phase haben und es geht so langsam bergauf, dann reden wir davon, dass wir Licht am Ende des Tunnels sehen. Wir merken also, wenn etwas sichtbar wird, das hilft uns. Aber es gibt auch viele Situationen in unserem Leben, wo eben nichts sichtbar ist oder nichts sichtbar wird. Vielleicht auf deiner Arbeit oder auf deiner Arbeit hier in der Gemeinde, du investierst dich, du bringst dich ein, aber es wird einfach kein Erfolg sichtbar. Was ist dann? Oder du stehst vor einer Entscheidung, die du jetzt treffen musst, aber der Weg oder die Wege, die daraus resultieren, die sind nicht bis ins Letzte einsehbar. Da gibt es viele Fragezeichen, die lassen sich nicht aus dem Weg räumen. Was ist dann? Und vielleicht hast du auch gerade aktuell ein Problem, in dem du steckst, und auch da sagst du, ich sehe einfach keine Lösung. Ich sehe keinen Ausweg. Und diese Situation, wo eben nichts sichtbar ist, die sind belastend, die sind auch herausfordernd. Und das sind Situationen, wo umso mehr Glauben und Vertrauen gefragt ist. Denn das ist ja somit die Kernsache beim Glauben, dass man, auch wenn man noch nichts sieht, trotzdem festhält. Und der Hebräerbrief, Hebräer 11, wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr das gerne aufschlagen, Hebräer 11. Dieses Kapitel startet mit einer wunderbaren Definition von Glauben. Hebräer 11, Vers 1. Und da heißt es, Hebräer 11, Vers 1, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Also hier geht es auch darum, überzeugt zu sein, obwohl man etwas noch nicht sehen kann. Und das Thema dieser Predigt lautet, kannst du schon was sehen? Kannst du schon was sehen? Und wir werden uns mit diesem Kapitel beschäftigen, Hebräer 11. Es wird ja schon mal genannt, das Kapitel der Glaubenshelden. Da finden wir einige Beispiele von Lebensbildern aus dem Alten Testament, die uns helfen zu verstehen, was ist eigentlich Glaube? Wie sieht Glaube praktisch aus? Und ich persönlich, ich liebe Lebensbilder aus dem Alten Testament. Und eins, was es mir sehr angetan hat, ist das Lebensbild vom Abraham. Und das finden wir eben auch hier in Hebräer 11 wieder. Und der Abschnitt, um den es heute geht, ist Hebräer 11, 8 bis 12. Hebräer 11, 8 bis 12. Und ich lese diese Verse einfach mal vor, dass wir alle mit drin sind in diesem Abschnitt. Hebräer 11, 8 bis 12. Und da heißt es, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnt in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartet auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben erhielt aus Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem Einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels, wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Ich glaube, das Lebensbild vom Abraham zeigt uns sehr gut, was Glauben bedeutet. Und es fordert uns heraus, selber im Glauben zu leben. Und deshalb möchte ich euch einladen, mit mir gemeinsam tief in diesen Text einzusteigen und zu gucken, wo Gott uns herausfordern möchte. Und ich habe in diesem Abschnitt drei Herausforderungen gefunden, die der Glauben so mit sich bringt. Und die erste Herausforderung habe ich genannt: Glauben heißt losgehen, auch wenn du noch nichts siehst. Die erste Herausforderung: Glauben heißt losgehen, auch wenn du noch nichts siehst. Und damit geht es ja hier los in Hebräer 11, im Vers 8. Da heißt es ja, dass Abraham gehorchte, dass er nach dem Ort ausgezogen ist, den er einmal empfangen sollte, aber er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Also Nachfolge, Leben im Glauben bedeutete für Abraham ganz konkret, Schritte ins Unbekannte zu gehen. Schritte ins Unbekannte. Er musste seine Heimat verlassen und in ein Land gehen, was er nicht kannte. Und die Bibel verrät uns nicht, welche Sicherheiten sich Abraham so aufgebaut hatte in Ur in Chaldea. Wir können nur mutmaßen, aber ich würde davon ausgehen, dass er schon so seine gesicherte Existenz hatte. Dass er auch ein gewisses Maß an Wohlstand hatte und dass er gut eingebettet war, dort in den Ort, in seine Familie. Und sicherlich hat er sich dort wohl gefühlt. Und da kommt auch hinzu, dass er eigentlich in einem Alter ist, wo man nicht mehr gerne umziehen möchte. Ja, wer zieht schon gerne um? Umziehen ist immer Stress. Und dieses ganze gesicherte Existenz, die er hat, wo er sich sicherlich wohl gefühlt hat und alles gut behütet war, da fordert Gott ihn heraus, das hinter sich zu lassen, alles auf eine Karte zu setzen, im Glauben loszugehen in ein Land, was er gar nicht kennt. Und wenn wir uns mal versuchen, da hineinzuversetzen in Abraham, wenn wir versuchen zu überlegen, wie ging es ihm damit wohl, dann fragt euch mal, in diesem Moment, als Abraham berufen wurde, in dem Moment, als Abraham losging, in diesem Moment, was hatte Abraham von dieser Verheißung Gottes schon in der Hand? Was war schon zu sehen? Gar nichts. Richtig, es war noch nichts zu sehen. Das Einzige, was er in der Hand hatte, an dem er sich festhalten konnte, auf das er vertrauen konnte, war die Verheißung Gottes. Mehr war da auch noch nicht. Und von diesem Ruf Gottes, da lesen wir in 1. Mose 12, 1 bis 3. 1. Mose 12. Eins bis drei, und da heißt es: Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Also es war das Einzige, was Abraham in der Hand hatte. Er hatte das Versprechen Gottes: Ich bringe dich in das Land, ich werde dich segnen, ich bin bei dir. Und Abraham setzt alles auf eine Karte und geht los. Ja, Glauben heißt losgehen, auch wenn noch nichts zu sehen ist. Im Leben von mir und meiner Frau war der Schritt an die Bibelschule so ein Glaubensschritt. Auch dort haben wir unsere relativ gesicherte Existenz hinter uns gelassen. Wir haben unsere Jobs gekündigt. Wir waren beide berufstätig. Zu dem Zeitpunkt hatten wir eben noch keine Kinder. Wir hatten ein schönes Haus, in dem wir zur Miete wohnen durften. Die Eigentümer waren meine Schwiegereltern, deshalb war die Miete auch unschlagbar günstig. Wir waren im Kreise der Familie, im Kreise der Freunde. Und das haben wir hinter uns gelassen und sind ins unbekannte Land Breckerfeld gegangen. Damals war es für uns unbekannt. Und dieser Glaubensschritt, der hatte auch am Anfang eben diesen Ruf Gottes, dem wir gefolgt sind. Und als ich habe mit Anfang 20 einen Neuanfang mit Jesus gemacht, bin dann in eine Gemeinde gegangen, habe in der Gemeinde mitgearbeitet, und da war recht früh dieser Wunsch, auf eine Bibelschule zu gehen und auch der Gedanke, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Und ich war mir lange Zeit nicht sicher, ist es wirklich Gottes Wille oder ist es mein Wille? Und steckt da vielleicht so eine falsche Vorstellung von der ganzen Sache dahinter, dass es so ein bisschen entspannter ist und so ein leichter Lebensweg wäre? Weil wenn das die Grundvorstellung gewesen wäre, ich wäre sehr bitter enttäuscht geworden. Und da habe ich dann gebetet. Da habe ich gesagt, Herr Jesus, wenn du möchtest, dass ich auf die Bibelschule gehe, dann musst du mich berufen durch einen reiferen Bruder aus meiner Gemeinde, mit dem ich vorher nie darüber gesprochen habe. Und ich wusste, wie die meisten älteren Geschwister in meiner Gemeinde über Bibelschule gedacht haben. Und da war mir klar, also wenn mich einer anspricht, das ist wirklich eine Gebetserhörung. Als wir dann geheiratet haben, die Jahre gingen so ein bisschen ins Land. Ich bin umgezogen dort in die Nähe, eben wo meine Frau herkommt, weil wir da das Haus hatten. Und ich war für eine kurze Zeit arbeitslos. Und in dieser Zeit, es waren, glaube ich, insgesamt nur 2 Wochen, da kam ein Anruf eben von einem Bruder aus meiner alten Gemeinde. Der fragte, Tim, wie geht's weiter jetzt? Da habe ich gesagt, na gut, ich bewerbe mich, hatte schon einen Termin beim Arbeitsamt und das war so alles am Anlaufen. Und dann sagte er, Tim, ich glaube, jetzt ist die Zeit für euch auf die Bibelschule zu gehen. Da war die Berufung und da war klar, wenn wir jetzt nicht gehen, können wir uns nicht rausreden, wir hätten es nicht genau gewusst, ob wir gehen sollen. Das wäre ganz klar ungehorsam gewesen. Und das war aber auch ein Schritt ins Unbekannte, wo wir vieles Vertraute hinter uns lassen mussten und viele Fragezeichen offen waren. Kommen wir da überhaupt zurecht in Breckerfeld? Auch finanziell, wie soll das alles laufen? Wir waren bereit zu gehen im Glauben, Vertrauen darauf, dass Gott diesen Schritt segnen wird. Und ich bin überzeugt, dass es bei euch auch so ist, dass der Jesus euch immer wieder vor Glaubensschritte stellt. Dass der Jesus euch immer wieder an Punkte bringt, wo ihr eine Entscheidung treffen müsst, wo aber eben noch viele Fragezeichen offen sind. Und wo ganz klar ist, diesen Schritt muss ich jetzt im Glauben gehen oder ich werde ihn gar nicht gehen. Vielleicht sind das Situationen, wo ihr auch als Gemeinde vielleicht davor steht. Wo die Frage ist, wie geht die Gemeindearbeit weiter? Können wir neue Gemeinde- oder Arbeitszweige öffnen? Das sind alles so Fragen, da weißt du ja vorher nicht, ob das gelingen wird. Und gerade in einer Zeit wie dieser, da denkt auch keiner darüber nach, irgendwie die Arbeit auszuweiten. Da steht doch eher alles still. Das sind so Glaubensschritte, zu denen wir aufgefordert sind. Nur ganz persönlich im Leben, ja, bekenne ich mich auf meine Arbeit, bekenne ich mich auf meiner Schule offen zu Jesus Christus? Sage ich vielleicht bei manchen Dingen, die nicht richtig sind von der Bibel her, nein, wenn es meine Freunde und Kollegen machen? Da weißt du auch vorher nicht, wie die reagieren werden. Das ist auch ein Glaubensschritt, weil du weißt ja nicht, wie das ausgeht. Wir merken immer wieder, dass wir vor Entscheidungen gestellt werden, wo wir entweder im Glauben losgehen oder gar nicht losgehen. Das ist Glauben. Glauben heißt losgehen, auch wenn noch nichts zu sehen ist. Und ich möchte dich fragen, wenn du gerade vielleicht vor so einer Situation stehst, was hält dich ab, im Glauben loszugehen? Was hält dich ab, im Glauben loszugehen? Und was dich abhält, das musst du nicht mir erklären. Das musst du mit Jesus klären. Und sag ihm da ganz offen, wo deine Ängste und Sorgen sind und lass dich aber auch von ihm herausfordern, loszugehen im Glauben. Dieses Lebensbild von Abraham gibt uns noch eine zweite Herausforderung mit über den Glauben. Und diese zweite Herausforderung heißt, Glauben heißt weitergehen, auch wenn noch keine Erfolge sichtbar werden. Glaube heißt weitergehen, auch wenn noch keine Erfolge sichtbar werden. Und wir lesen weiter hier im Text, Hebräer 11, Vers 9. Hebräer 11, Vers 9. Und da lesen wir, durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Wenn wir das hören, Land der Verheißung, das klingt gut, oder? Das klingt toll. Da haben wir oft so einen Ort vor den Augen, wo einfach alles gut ist. Da, wo der Segen nur in Strömen fließt, wo es keine Probleme gibt, keine Sorgen, keine Nöte, keinen Streit. Und wenn du auf der Suche bist nach so einem Ort hier auf der Erde, muss ich dich leider enttäuschen. Denn so einen Ort wirst du auf dieser Erde nicht finden. Und es ist auch interessant, sich mal Gedanken zu machen, was bedeutete Land der Verheißung ganz konkret für Abraham? Und es bedeutete für ihn, es ist das Land, das dir und deinen Nachkommen verheißen ist, es irgendwann mal zu besitzen. Aber in seiner aktuellen Situation, da war es nicht sein Eigentum. Es war nicht sein Eigentum. Er hatte nur diese Zusage, irgendwann, dir und deine Nachkommen, ihr werdet es mal besitzen. Und auch da, wenn man sich versucht, hineinzuversetzen, Abraham kam ins Land, da war er 75 Jahre alt. Und er ist gestorben mit 175 Jahren. So, welche Kinder haben in Mathe aufgepasst? Wie lang war er im Land? 75 reingekommen, mit 175 gestorben. 100 Jahre. 100 Jahre hat er sich in diesem Land aufgehalten als ein Fremdling. Und er hat es nicht besessen. Man könnte sagen, 100 Jahre war eigentlich kein Erfolg zu sehen und nur sehr wenig. Man hätte ja meinen können, so in diesen 100 Jahren, da geht es vielleicht so Stück für Stück immer ein bisschen mehr von dem Land. Aber das Einzige, was er besessen hat, war eigentlich das Grab seiner Frau, was dann eben gekauft worden ist. Aber sonst war nichts zu sehen. 100 Jahre lang. Glauben heißt weitergehen, auch wenn noch keine Erfolge sichtbar werden. Man fragt sich, wie ist das möglich? Wie soll das möglich sein? Ich glaube, Vers 10 gibt uns da Auskunft, wenn es hier heißt, er wartet auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also offenbar war sein Blick auf das Zukünftige ausgerichtet, auf das, was kommt, was Gott einmal wirken möchte. Und ich bin überzeugt, dass die Perspektive des Glaubens mehr auf das ausgerichtet ist, auf das, was kommt, und weniger auf das, was ist. Ich glaube, der Blick des Glaubens geht immer mehr auf das, was kommt, auf das, was Gott tun will, als auf das, was ist. Und das gibt dem Glauben die Kraft, an der Verheißung festzuhalten und auch weiterzugehen, selbst wenn über lange Zeit kein Erfolg sichtbar ist. Und das ist ja die Realität, in der wir leben. Das ist die Realität, die uns auch in unserer Arbeit, auch für den Herrn begleitet, dass die Früchte unserer Arbeit, die sind nicht immer direkt zu sehen. Und es kann auch sein, dass wir manche Früchte unserer Arbeit und Auswirkungen der Arbeit vielleicht auf dieser Erde gar nicht sehen werden. Sondern vielleicht im Rückblick im Himmel das mal sehen wird, was daraus geworden ist. Und wir erleben das, wenn wir uns in Menschen investieren, die Jesus noch nicht kennen. Wenn wir anfangen, ihnen vom Glauben zu erzählen. Wenn wir für sie beten. Häufig ist es ein Weg, der viele Jahre dauert, bis jemand zum Glauben findet. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo es schnell geht, aber es gibt viele Beispiele, wo man hört, dass man lange dafür gebetet hat. Über Jahre, vielleicht sogar über Jahrzehnte. Und in solchen Situationen bleibt auch uns in unserer Arbeit für den Herrn oder für die Gemeinde häufig nur das Festhalten an der Verheißung Gottes. Und Gott hat uns als ein Beispiel eine wunderschöne Verheißung gegeben, 1. Korinther 15, Vers 58. 1. Korinther 15, Vers 58. Und da heißt es: Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Diese Zusage, dass unsere Arbeit nicht vergeblich sein wird, auch wenn jetzt vielleicht noch kein Erfolg sichtbar ist. Vielleicht entdeckst du in deinem Leben oder im Leben von einem Bekannten oder einer Bekannten eine Veränderung, die dringend notwendig wäre. Ja, vielleicht hast du eine Charakterschwäche oder eine Macke entdeckt, wo du sagst, da muss ich was verändern, da muss ich etwas tun. Auch das sind Dinge, die nicht von heute auf morgen gehen. Auch das braucht in der Regel Zeit und so manche Charaktermacke von uns, die wird wahrscheinlich nie weggehen. Und wie oft hast du dich oder andere schon abgeschrieben und gesagt, hoffnungsloser Fall. Der Glaube würde weitermachen, weiter beten, im Vertrauen darauf, dass Gott etwas tun kann. Diese Wartezeiten, die fallen uns schwer. Und der Unglaube wirft in diesen Zeiten alles hin. Aber der Glaube geht weiter und wartet auf das Eingreifen Gottes. Der Glaube erwartet alles von Gott und er wartet, bis Gott es ihm gibt. Der Glaube erwartet alles von Gott und er wartet, bis der Herr es ihm gibt. Ich habe noch eine dritte abschließende Herausforderung gefunden, die uns der Text zeigt. Und die lautet, Glauben startet durch, wenn er auf die Möglichkeiten Gottes schaut. Glaube startet durch, wenn er auf die Möglichkeiten Gottes schaut. Und wir lesen jetzt noch hier die Verse 11 und 12. Hebräer 11, Verse 11 und 12. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels, wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Also Abraham musste in seinem Leben häufig und viel warten. Er hat die Verheißung bekommen auf das Land und er hat die Verheißung bekommen auf Nachkommenschaft. Und auch da musste er ungefähr 30 Jahre warten. Und wenn man jetzt noch die Zeit nimmt, die er und seine Frau ja davor schon auf Nachkommen gewartet hat, da sind das noch ein paar Jahrzehnte mehr. Er musste also lange warten und eigentlich war die Sache ja gegessen, oder? Eigentlich war das doch vom Tisch, die ganze Geschichte. Ja. Rein biologisch gesehen, rein menschlich gesehen, war da nichts mehr zu holen. Die biologische Uhr war bei Sarah schon abgelaufen. In ihrem Alter, da kriegt man keine Kinder mehr. Und das ist diese ganz große Glaubensherausforderung für Abraham und Sarah. Obwohl es menschlich gesehen immer unmöglicher wurde, waren sie dazu aufgefordert, weiterhin auf die Möglichkeiten Gottes zu schauen. Obwohl es menschlich immer unmöglicher wurde, mussten sie auf die Möglichkeiten Gottes schauen. Und wir wissen, das hat den beiden nicht so einfach gefallen. Ich finde das so herrlich, wie offen und ehrlich die Bibel ist, auch mit Abraham. Auf der einen Seite ist es der große Glaubensheld, der losgeht und seine Heimat verlässt, weil Gott ruft. Und auf der anderen Seite zeigt die Bibel uns auch Abraham, wie er damit zu kämpfen hat und wie er auch im Glauben versagt. Wenn man die Geschichte weiterliest von Abraham, dann entdeckt man diese Begebenheit mit der Magd Hagar, wo er versucht hat, aus eigener Kraft, mit eigenen Möglichkeiten, sich ein Nachkommen zu zeugen. Na, ihr könnt das nachlesen, 1. Mose 16, die Verse 1 bis 2, da wird das berichtet von dieser Idee, die seiner Frau kam, die gesagt hat, dann nimm doch meine Magd, dass du durch sie Nachkommen bekommst. Und auch wenn das für uns komisch ist, aber in der damaligen Zeit war das ein gangbarer Weg. Und diese Zeugung des Ismaels mit der Hagar, das war eigentlich der Moment, wo Abraham versucht hat, der Verheißung Gottes selber nachzuhelfen. Mit eigener menschlicher Kraft, weil er es offenbar Gott nicht mehr zugetraut hat, dass er seine Verheißung erfüllen kann. Das war so ein Ismael-Moment für ihn. Und ich glaube, wir kennen diese Momente, wo wir vielleicht selber auch den Glauben verloren haben, dass Gott etwas tun kann. Dass Gott uns etwas geben kann, auf das wir vielleicht schon lange warten. Und dann stehen auch wir in der Gefahr, die Sache so selber in die Hand zu nehmen. Mit unseren menschlichen Möglichkeiten, mit unserer menschlichen Kraft, mit unserer menschlichen Logik, Gott auf die Sprünge zu helfen. Und meistens ist das ein Punkt, wo wir dann auch bereit sind, Kompromisse einzugehen, wo wir eigentlich genau wissen, das ist nicht der Weg des Herrn. Aber weil wir Gott nicht mehr zutrauen, dass er uns auf seinen Weg zum Ziel bringt, fangen wir an, eigene Wege zu gehen. Und vielleicht steckst du auch da gerade in einer Situation, wo du so in der Versuchung stehst, die Sache selber in die Hand zu nehmen, Kompromisse zu schließen. Da möchte ich dir zurufen, halte fest am Glauben. Und denk dran, der Glauben startet durch, wenn er auf die Möglichkeiten Gottes schaut. Das ist unsere Herausforderung im Glauben, den Blick auf die Möglichkeiten Gottes nicht zu verlieren. Ganz egal, wie viele Tiefschläge du schon einstecken musstest. Ganz egal, wie viele Rückschläge du schon erlebt hast, auch in deinem Dienst für den Herrn. Und ganz egal, wie viele Unmöglichkeiten vor dir stehen, schau immer auf die Möglichkeiten Gottes und rechne mit dem, was er tun kann. Und beschränke Gott nicht auf das, was du für denkbar und für möglich hältst. Schlag mal mit auf Epheser 3, Vers 20. Epheser 3, Vers 20. Und da heißt es in Epheser 3, Vers 20, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Also Gott kann mehr, als wir uns vorstellen können. Und Gott hat Mittel und Wege, an die denken wir gar nicht. Deshalb vertrau darauf und schau auf die Möglichkeiten Gottes. Und das ist gar nicht so einfach. Auch in einer Zeit wie dieser, wo Corona viele Bereiche unseres Lebens bestimmt, da haben wir schnell den Blick nur auf die Probleme. Und haben nur das im Blick und die Unmöglichkeiten und wie schwer es doch gerade ist. Lasst uns versuchen, den Blick nicht darauf zu lassen, sondern immer hochzuschauen auf Gott. Und der Jesus nimmt uns in seine Glaubensschule und wir durften 3 Lektionen lernen am Anschauungsobjekt Abraham. Und die erste Lektion heißt, Glauben heißt losgehen, auch wenn noch nichts zu sehen ist. Und wir hätten es gerne, dass Gott uns so führt, dass er am Anfang des Glaubenslebens uns einen Zettel in die Hand drückt, wo so unser ganzes Leben aufgezeigt ist. Dass wir vorher genau den Weg sehen, den Gott mit uns gehen möchte. Selbst wenn Gott so handeln würde, wäre immer noch fraglich, ob wir dann auch bereit wären, diesen Weg zu gehen, den er für uns vorgesehen hat. Aber Gott handelt anders und Gott führt anders. Und in der Regel führt uns Gott so, dass er uns immer den nächsten Schritt zeigt, den wir gehen sollen. Und das macht er nicht, weil er Spaß daran hat, dass wir im Ungewissen herumtapsen. Und das macht er, damit wir lernen, an seine Hand zu gehen. Dass wir immer in dieser Nähe von ihm bleiben. Glauben heißt weitergehen, auch wenn Erfolge nicht zu sehen sind oder noch nicht zu sehen sind. Und wenn du vielleicht an diesem Punkt stehst, wo du eigentlich sagen willst, es hat doch alles keinen Sinn mehr und ich werfe es einfach hin, möchte ich dich bitten, geh weiter und halte fest an dem Weg, den Gott dir gezeigt hat und an der Aufgabe, die er dir gegeben hat. Gott wird es segnen auf seine Weise. Und das Dritte, was wir gesehen haben, Glauben startet durch, wenn er auf die Möglichkeiten Gottes schaut. Ja, beschränkt Gott nicht in dem, was er tun kann und vertraue darauf, dass er etwas tun wird. Auch wenn du in eine Situation steckst, wo du sagst, es ist doch unmöglich, dass hier was passiert. Und wenn wir uns diese Glaubenslektion anschauen und ich in mein Leben schaue, dann muss ich sagen, oh Mann, ich versage an so vielen Punkten. Und ich spüre, wie oft mein Glaube zu klein ist und zu gering ist, wirklich im Glauben zu gehen und voranzugehen. Und da finde ich es so tröstlich, wie Gott eben auch mit Abraham umgeht. Dass Gott trotz all dem Unglauben und dem Versagen Abrahams an Abraham festhält. Nach der Geschichte mit Ismael, als Gott das nochmal bestätigen, sagt, nein, ich will dir durch Sarah ein Nachkommen geben. Wisst ihr, wie Abraham da reagiert hat und Sarah? Die haben darüber gelacht. Die haben es nicht für möglich gehalten, dass Gott das tun kann. Sehen wir diesen Unglauben. Aber Gott gibt ihnen, und das ist die letzte Bibelstelle, dann sind wir gleich am Ende, er gibt ihnen eine Zusage, trotz all diesem Unglauben, trotz dem Lachen, unter dem Auslachen der Zusage Gottes, sagt er zu ihnen in 1. Mose 18, Vers 14, 1. Mose 18, Vers 14. Da sagt am Anfang dieses Verses: Sollte denn dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Und ich lerne daraus, wir brauchen nicht in erster Linie einen großen Glauben, sondern in erster Linie brauchen wir einen großen Gott. Wir brauchen nicht einen großen Glauben, sondern wir brauchen einen großen Gott, der selbst in unserem kleinen Glauben an sein Ziel kommt. Und deshalb, diese Glaubensschule des Herrn Jesus, die startet immer wieder mit dem gleichen Gebet. Und das Gebet heißt: Herr, ich will glauben, hilf meinem Unglauben. Amen.